Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
Abgründe. Der Kriminalpodcast von nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgründe, dem True Crime Podcast von nordbayern.de. Mein Name ist Lena Wölki und bei mir ist Ulrike Löw, die Gerichtsreporterin der Nürnberger Nachrichten, der Nürnberger Zeitung und für nordbayern.de.
Hallo Lena.
Wir sprechen heute über was für viele Frauen wahrscheinlich einer der größten Albträume ist, die man sich vorstellen kann. Es geht nämlich heute um eine Vergewaltigung.
Auf jeden Fall. Muss sich ja nur vorstellen, wenn man am Abend aus der U-Bahn steigt, aus dem Bus oder vom Bahnhof nach Hause läuft und man hört hinter sich Schritte. Das kennst du sicherlich auch. Das ist ein Gefühl, das jede Frau kennt. Dann wird der Heimweg irgendwie zur Rennstrecke und die Haustür ist die eigene Ziellinie. Und ich bin überzeugt, dass wirklich viele Frauen mit dieser Vorstellung vertraut sind. Und natürlich kann man schon sagen, dass da eine gewisse Paranoia auch mitschwingt, weil da geht es natürlich um Sicherheitsdenken und nicht ernsthaft darum, dass jede Frau jeden Abend mit so einem Verbrechen konfrontiert ist.
Ja. Ja, wir können da auch in dem Zusammenhang zumindest ein bisschen Entwarnung geben. Wir haben uns natürlich die Zahlen angeschaut und in den vergangenen Jahren gehen immer weniger Menschen zur Polizei und zeigen eine Straftat an.
Genau, und deswegen habe ich die Kriminalstatistik der Polizei auch mitgebracht, weil man auch zur Unterscheidung mal vorab klar machen muss, dass uns diese Zahlen nur Informationen geben zu Art und Anzahl der erfassten Straftaten, zum Tatort, zur Uhrzeit, zu den Opfern und zu den Schäden. Was aber da nicht in der Statistik vorkommt, ist natürlich der Umstand, in welcher Art und Weise dann die Taten von der Staatsanwaltschaft verfolgt werden und wie sie von einem Gericht bestraft werden. Das heißt, die Kriminalstatistik als solche sagt über die Aufklärungsquote nichts aus oder wenig.
Man könnte also sagen, in manchen Bereichen sind die Zahlen gestiegen, weil eben mehr Beamte im Einsatz sind. In anderen Bereichen sind die Zahlen dagegen aber gesunken, weil dort weniger ermittelt wird.
Ganz genau. Ich ziehe jetzt mal einen Vergleich. Wenn wir uns 100 Schüler vorstellen, die in die Grundschule kommen und in die ersten 4 Klassen, dann sagt es ja nichts darüber aus, welchen Abschluss die später mal erreichen oder wie viel diese Schülerinnen und Schüler gelernt haben. Und das könnte man dann vielleicht mit der Aufklärungsquote der Gerichte vergleichen. Jedenfalls, und darauf wollten wir ja eigentlich ursprünglich hinaus, um auch Entwarnung zu geben, die Anzahl der angezeigten Straftaten sinkt. Und ich habe uns jetzt mal die Statistik mitgebracht und im 5-Jahres-Vergleich, sprich von 2017 bis 2021, sieht es also so aus, dass im Jahr 2021 72.845 Straftaten angezeigt wurden, während es im Jahr 2017 noch 90.498 waren. Und dazwischen sinkt also die Anzahl von 17 bis hin zu 2021 kontinuierlich. Im Jahr 2018 waren es dann 87.792, im Jahr 2019 84.256 und im Jahr 2020 78.745 Taten. Dieser sinkende Wert hat einerseits schon auch mit der Pandemie zu tun. Und dann ist natürlich immer auch die Frage, welche Tat angezeigt wird und welche nicht. Die Kriminalistik hat zum Beispiel festgestellt, dass die Anzahl der Kriminalität und die Taten, die übers Internet verübt werden, steigt.
Ja, aber bevor wir uns jetzt hier im Zahlenmaterial verzetteln,
es hat ja einen bestimmten Grund, weshalb du uns heute die Statistik mitgebracht hast. Hier werden natürlich auch viele erfundene Straftaten aufgeführt und genau über so eine wollen wir heute nämlich sprechen. Wir haben eingangs gesagt, eine Vergewaltigung ist das Schlimmste, was einer Frau passieren kann. Und der größte Albtraum für einen Mann ist, dass er Opfer einer erfundenen Vergewaltigung wird. Und genau darüber wollen wir heute reden. Die Statistik, die du mitgebracht hast, belegt nämlich auch vorgetäuschte sexuelle Übergriffe. Im 5-Jahres-Vergleich, den du mitgebracht hast, sehe ich im Schnitt jedes Jahr mindestens 10 Fälle. Also von 2017 bis 2021 haben jedes Jahr junge Frauen erfundene sexuelle Übergriffe angezeigt. Ich sage junge Frauen, weil die Statistik auch das Alter ausweist und Jugendliche und Heranwachsende, also bis 21 Jahre, extra nennt. Und was treibt diese jungen Frauen dazu? Du hast eine 19-Jährige im Gerichtssaal erlebt und uns diese Geschichte mitgebracht, die vielleicht da ein bisschen Licht ins Dunkle bringen kann.
Ja, wir sprechen heute über Silvia A. Sie heißt natürlich ganz anders, aber wie immer haben wir die Namen aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes geändert. Damit haben wir übrigens vor allem auch die Opfer im Blick. Und an diesem Fall zeigt sich das ganz deutlich. Denn diese Silvia A. hat behauptet, dass es ihr Kollege Mehmet war, der über sie hergefallen ist. Die beiden sind in der gleichen Firma beschäftigt. Sie sind beide Azubis. Und natürlich heißt auch Mehmet ganz anders.
Jetzt müssen wir trotzdem noch mal ganz kurz in die Statistik schauen. Hier werden nämlich auch einige vorgetäuschte Straftaten aufgelistet. Etwa 200 bis 150 Menschen fingierten nämlich zum Beispiel Autodiebstähle und Raubüberfälle. Und da kann ich mir jetzt ganz gut vorstellen, warum die das machen. Da geht es vielleicht um Versicherungsbetrug oder irgendwas in dieser Art. Aber was ich mir nicht vorstellen kann, warum man eine Vergewaltigung vortäuscht.
Das ist auch tatsächlich sehr schwer vorstellbar und die Silvia A., über die wir heute sprechen wollen, selbst hat dazu nicht sehr viel gesagt. Die saß im März 22, also erst vor wenigen Wochen, vor dem Amtsgericht Schwabach und hat in dieser Verhandlung die ganze Zeit geweint. Die Verhandlung hat nur wenige Stunden gedauert und die Silvia A. wurde immer wieder gefragt vom Richter, vom Staatsanwalt, aber auch von den Rechtsanwälten, warum sie das getan hat. Und der einzige Satz, der ihr also regelmäßig in Endlosschleife über die Lippen kam, war: Ich weiß nicht, es tut mir leid. Und um sich das bildlich vorzustellen, die schluchzt also, kann diesen Satz nur mühsam herauspressen, hat langes Haar, das hat sie vor ihr Gesicht gezogen, während der Verhandlung, man hat die kaum gesehen. Und als Betrachterin wirkte die auf mich, als würde sie ihre Haare wie einen Vorhang benutzen, den sie zuzieht und sich hinter ihren Haaren einfach verstecken.
Sie sitzt jetzt als Angeklagte im Gerichtssaal, weil sie ihren Arbeitskollegen verleumdet hatte. Und am Ende wurde sie dann tatsächlich auch wegen falscher Verdächtigung verurteilt.
Die Rollen der Silvia A. und von Mehmet, die haben sich im Lauf der Ermittlungen total verändert. Am 14. August 2021 geht die Silvia A. zur Polizei. Damals behauptet sie, ein Kollege, eben dieser Mehmet, habe sie Tage vorher in der Firma begrapscht. Und je länger sie bei der Polizei gesessen ist, desto größer bläst sie die Story, die sie da erzählt, auf. Sie behauptet, der Kollege Mehmet habe sie schon 2 Jahre früher fast vergewaltigt. Die beiden sind ja, wie gesagt, Azubis in einer Firma in Schwabach und deswegen haben sie sich immer wieder mal getroffen, um gemeinsam zu lernen in der Wohnung von ihm. Und dabei, so behauptet die Silvia A., sei es dann zu diesem Übergriff gekommen. Die hat sich wirklich unfassbar grässliche Details ausgedacht und doch war alles vollkommen erfunden. Das heißt, zu dem Zeitpunkt generiert sie sich als Opfer und jetzt im Frühjahr 22 ist sie dann die Angeklagte. Und auch für Mehmet haben sich die Rollen total verdreht. Er musste natürlich auch zur Polizei und er hat einen Rechtsanwalt gebraucht. Zunächst, weil er ja als Beschuldigter gegolten hat. Als dann die Lüge der Kollegin auffliegt, ist er der Geschädigte und dafür braucht er auch wieder einen Anwalt, nämlich einen Nebenklageanwalt. Involviert war Rechtsanwalt Christian Veit aus Schwabach und so ein Wechsel ist auch für Rechtsanwälte gar nicht so alltäglich.
Richtig, also zunächst war der Mandant bei uns als Beschuldigter eines Strafverfahrens, zunächst wegen dem Vorwurf der sexuellen Belästigung und später dann auch dem Vorwurf der Vergewaltigung versuchter bzw. vollendeter, war zu dem Zeitpunkt auch nicht ganz klar. Die Verteidigung hat zu dem Zeitpunkt bzw. die Vertretung im Ermittlungsverfahren der Kollege Dr. Klaus Uhl von uns übernommen. Ich habe später dann die Nebenklage übernommen. Das machen wir aus taktischen Gründen, manchmal auch deswegen, weil es sinnvoll ist, sich dann auch eben halt mit einem anderen Blickwinkel der Sache zu nähern. Die Nebenklage unterscheidet sich doch sehr deutlich von einer Verteidigung. Die Verteidigung ist darauf spezialisiert, im Vorfeld bereits in einem Vorwurf eines schwerwiegenden Straftat Anhaltspunkte zu schaffen, die eben halt zur Entlastung des Mandanten beitragen. Hier auch sehr außergewöhnlich die Verteidigung bereits vor Akteneinsicht. Das ist der typische Ablauf normal, dass man erst als Verteidiger Akteneinsicht beantragt und vorher dem Mandanten zum Schweigen verdonnert. Dass man da erstmal auch keine falschen Eindrücke erweckt, weil ohne die Erkenntnisse aus der Akte man sich hier nur in vielen Fällen in Widersprüchen verstricken kann. Hier war es so, dass aber gerade eine frühe Einlassung ausnahmsweise sinnvoll war, weil es war bereits durch die ersten Gespräche, der Mandant war beim Kollegen mit seinen Pflegeeltern und konnte sehr plausibel eigentlich darstellen, dass das Ganze eben halt nicht stimmt. Es ist so gelaufen, dass unser Mandant wegen falscher Verdächtigung beziehungsweise zum Anfang auch erst noch wegen Verleumdung eine Strafanzeige bei der Polizei erstattet hatte, noch bevor die spätere Anzeige wegen der Vorwürfe gegen unseren Mandanten eingereicht worden ist. Es hatte sich damit zusammengesetzt, dass aus dem Betrieb eine Mitteilung gekommen ist, wonach ihm ein Fehlverhalten zur Last gelegt worden ist, aber ihm dazu keine näheren Angaben gemacht worden sind. Das heißt, unser Mandant wurde mit teilweisen Vorwürfen nur konfrontiert. Es soll was passiert sein, aber nicht, wem es passiert ist im Betrieb und was genau sein Vorwurf ihm gegenüber ist. Und das hat ihn dazu veranlasst, selbst erstmal Strafanzeige zu erstatten, weil er es das nicht auf sich sitzen lassen wollte, was sich im Nachhinein als sehr, sehr wichtig herausgestellt hat.
Das klingt ja wirklich ziemlich heftig. Wie hat sich denn das alles entwickelt? Also wie kommt es überhaupt dazu, dass die junge Frau, also Silvia, zur Polizei geht? Hat es da sowas wie einen Anstoß gegeben?
Es gibt einen ganz schönen Spruch. Das Leben wird vorwärts gelebt, aber erst rückwärts verstanden. Den können wir alle nachvollziehen. Und dieser Spruch trifft aber auf Straftaten und Strafverhandlungen vor Gericht fast immer zu. Wir wissen natürlich immer mehr, wenn wir im Gerichtssaal sitzen oder aus dem Gerichtssaal Geschichten hören, weil dann die ganze Geschichte ja aufgeflogen ist. Und auch die zeitliche Reihenfolge, in der sich alles abgespielt hat, rekonstruiert werden kann.
Aber okay, also wenn wir jetzt über die Geschichte sprechen, die beginnt dann wohl viel früher, also schon bevor Silvia zur Polizei gegangen ist.
Ja, etwa im Frühjahr 19 hatte sie damit angefangen, ihrem Kollegen Mehmet per WhatsApp Herzchen und Kuss-Smileys zuzuschicken. Das ist etwa die Zeit, in der sie gemeinsam lernen für die Ausbildung.
Das klingt ja dann ganz so, als hätte er ihr ganz gut gefallen.
Das sieht so aus. Sie geht dann noch ein bisschen weiter, als Kuss-Smileys zu schicken. Sie fotografiert sich dann nämlich selbst, und zwar in Unterwäsche, bekannte Selfies, und die schickt sie ihm per WhatsApp auch noch zu.
Und hat er sie dann erhört oder nicht so?
Er hat sie nicht erhört, und daher kann man wohl gut spekulieren, dass ihre verletzten Gefühle, die vermeintlichen Besitzansprüche, die sie gestellt hatte oder ihn eben gerne gehabt hätte, jetzt zur Katastrophe führen. Sie behauptet eben später, dass Mehmet versucht hat, sie zu vergewaltigen. Und ein Indiz, weshalb sie auffliegt, werden diese Unterwäschebilder sein. Die schickte sie ihm nämlich tatsächlich nach der behaupteten Vergewaltigung, was dann ja wenig Sinn mehr ergibt.
Ja, das klingt natürlich nicht wirklich glaubwürdig, muss man mal ehrlicherweise sagen. Aber wie du schon sagst, ins Rollen kommt alles viel später.
Ja, im strafrechtlichen Sinn geht's 2 Jahre später erst los. Im August 21 sieht der Freund von Silvia kleinere Abschürfungen an ihrem Körper, genau an Bauch und an Hüfte. Dieser Freund, die beiden leben zusammen, ist auch in der Firma beschäftigt. Das heißt, er kennt auch Mehmet vom Sehen. Und er spricht seine Freundin Silvia jetzt auf diese Abschürfungen an, will wissen, was das ist. Und Diese Abschürfungen stammen tatsächlich, das wissen wir aber auch erst heute, weil die Silvia das in der Verhandlung selbst zugegeben hat, die stammen von einem zu engem Gürtel.
Ja, das erzählt sie aber dann wohl nicht, schätze ich mal, als ihr Freund nachfragt, sondern sagt was anderes.
Ganz genau, das erzählt sie eben nicht. Stattdessen beginnt sie, Mehmet zu beschuldigen. Sie schildert ihrem Freund, dass der Mehmet sie im Betrieb einfach gepackt hat. Und daher rühren, so behauptet sie, auch diese Verletzungen. Gleichzeitig gaukelt sie ihm vor, dass sie sich also ganz mutig zur Wehr gesetzt hat und behauptet, dass sie dem Mehmet auch gleich eine geknallt hat. Der Lebensgefährte ist jetzt natürlich total schockiert, will es nicht auf sich beruhen lassen und drängt sie, den Chef zu informieren.
Will sie sich denn interessant machen? Also sie erweckt ja in gewisser Weise den Anschein, als sei Mehmet ein Verehrer. Und sie gibt sich ja dann auch gleich total wehrhaft, sie hätte ihm eine Ohrfeige verpasst. Also was soll das?
Ja, so ähnlich wurde es im Gerichtssaal tatsächlich auch formuliert. Und als Angeklagte hat Silvia dann auch genickt und hat zugegeben, dass schon eine gewisse Art von wichtig machen und sich interessant machen vor ihrem Freund eine gewisse Rolle gespielt hätte.
Ein bisschen was hast du mir schon über den Fall erzählt und deswegen weiß ich auch, dass jetzt die Sache so richtig Fahrt aufnimmt.
Ja, der Lebensgefährte besteht jetzt nämlich darauf, dass die Silvia im Betrieb alles erzählt. Die weigert sich erst, natürlich, weil sie ja weiß, dass alles erfunden ist, sie weigert sich also, die Vorwürfe öffentlich zu erheben. Doch dann erdichtet sie eine noch viel schlimmere Story. Also sie könnte an dieser Stelle ja ihren Schwindel beenden. Oder sie könnte das runterspielen und den Freund dazu bringen, dass er sie nicht weiter drängt. Das macht sie aber nicht. Sie geht jetzt zur Betriebspsychologin und offenbart sich. Sie weiht auch eine andere Auszubildende in das angebliche Geheimnis ein. Und sie geht auch noch zur Polizei, und zwar 2 Tage, nachdem ihr Freund diese Schürfwunden gesehen hat. Und da sitzt sie jetzt am 14. August 2021 auf der Polizeiwache und gibt zu Protokoll, dass Mehmet F. schon 2 Jahre vorher versucht hat, sie zu vergewaltigen. Wie gesagt, damals haben die beiden als Azubis gemeinsam bei Mehmet zu Hause gelernt. Und sie geht noch weiter. Sie geht dann nämlich auch noch zur Opferschutzorganisation Weißer Ring. Es ist eine Opferschutzorganisation, bei der tatsächlich fast nur Ehrenamtliche arbeiten und die Opfern von Straftaten zur Seite stehen. Und da weint sie sich auch noch aus und schließlich geht sie auch noch zu einer Ärztin und behauptet Schlafstörungen und Angstzustände.
Also wir haben hier die Situation, dass eben die Anzeige, die gegen unseren Mandanten erstellt worden ist oder erstattet worden ist, sich dann schlussendlich als vollkommen falsch erwiesen hat. Das hat sich für uns bereits sehr früh eigentlich gezeigt und das ist, denke ich mal, auch dem Ansatz geschuldet, dass wir sehr früh in dem Verfahren auch mit der Polizei im Kontakt waren. Wir sind zwar regelmäßig mit der Polizei im Kontakt, aber meistens eben halt in der Deeskalation im Sinne von, bitte warten Sie, wir müssen erstmal was aufklären, wir brauchen Aktenmaterial. Aber in dem Fall ein aktiver Dialog sich entwickelt hatte mit der Polizei und wir hier mit der Polizeibeamtin, die hier zuständig war, das Glück hatten, dass sie sehr erfahren war. Die Frau Lauterbach hatte hier tatsächlich den Blick für eben halt Wahrscheinlichkeiten aus ihrer Erfahrung, die eben halt sich hier als nicht richtig stimmig erwiesen hatten. Die Anzeigerstatterin hatte eben halt eine Darstellung gegeben, die eben halt sich überhaupt nicht mit den Darstellungen unseres Mandanten gedeckt hatten, der auch sehr früh Angaben gemacht hat. Er hatte nicht eben halt sich mit Schweigen zurückgezogen, sondern hat sich mit einer aktiven Stellungnahme der Polizei gegenüber im Beisein des Kollegen gestellt. Und wir konnten dann bereits zu diesem Zeitpunkt auch schon Widersprüche aufdecken, die eben dazu geführt haben, dass die erfahrene Polizeibeamtin hier erkennen konnte, da muss sie nachhaken. Und hat daraufhin dann auch dann die spätere Angeklagte in dem Strafverfahren wegen falscher Verdächtigung dann hier nochmal reingeholt und sie dann mit diesen Widersprüchen konfrontiert. Insbesondere eben halt die Übermittlung von aufreizenden Bildern, die eben halt dann stattgefunden haben nach der angeblichen Vergewaltigung. Und das ist etwas, was man eben halt natürlich für uns als glücklichen Umstand natürlich werten muss, dass es diese Bilder gab. Aber auf der anderen Seite natürlich auch der Umstand, dass es eine Polizeibeamtin gab, die eben halt darauf auch angesprungen ist. Ich muss sagen, es ist nicht unbedingt, sage ich mal, zwingend so, dass Polizeibeamten der Situation immer erst auch dem potenziellen Vergewaltiger Gehör schenken. Das ist kein Vorwurf gegenüber der Polizei, das ist natürlich auch dem Vorwurf geschuldet, dass man eine innere emotionale Abneigung gegen solche Personen hat, denen man vielleicht aufgrund der ersten Darstellung eines Opfers Glauben schenken mag und dann eben diese Person innerlich vielleicht schon mit einem Makel behaftet.
So, also wir sind jetzt in dieser Situation, dass Silvia zur Polizei geht und auch Mehmet geht zur Polizei. Aber weiß er zu dem Zeitpunkt überhaupt schon, welche Vorwürfe dagegen ihn erhoben werden?
Diesen Tagen im August 21 weiß er noch gar nichts. Er weiß noch nicht einmal, wer ihn beschuldigt. Die Sache nimmt so ihren Lauf, dass die Silvia bei der Betriebspsychologin sitzt und diese Psychologin den Mehmet am Wochenende anruft. Sie spricht ihm auf die Mailbox seines Handys, bittet ihn zu einem Gespräch und sagt in dieser Nachricht auch nur, dass es in der Firma einen Vorfall gegeben hat. Und da hört Mehmet das erste Mal überhaupt von dieser Sache. Er hat überhaupt keine Ahnung an diesem Wochenende, was da läuft, hat aber irgendwie das Gefühl, er müsse da nachfragen. Und dann erkundigt er sich am Montag in der Firma und erfährt dann, dass der Vorwurf im Raum steht, dass er eine andere Auszubildende begrapscht hat und bedrängt. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass der junge Mann völlig unschuldig ist, ist es echt starker Tobak. Der Mehmet, um sich ein Bild von ihm zu machen, ist Flüchtling. Der ist zu dem Zeitpunkt seit 6 Jahren in Deutschland. Er kam also im Jahr 2015. Er ist total gut integriert, spricht sehr, sehr gut Deutsch. Doch als dieser Vorwurf bekannt wird, ist das Erste, was einer in der Firma sagt: Hör mal, Junge, so läuft's hier in Deutschland nicht. Hier begrapscht man nicht einfach Frauen.
Du hast ja zu Recht gesagt, hinterher ist man immer schlauer und so geht es uns ja fast bei jeder Folge, die wir hier aufnehmen. Aber da schwingt natürlich auch so eine gewisse Art Rassismus mit. Also das, was dahinter steckt, hinter dieser Aussage ja auch, ist, dass jeder Geflüchtete aus einem anderen Land sich grundsätzlich automatisch an Frauen vergreifen würde und das ist ja nicht der Fall.
Ja, vor allen Dingen, mal noch einen kurzen Blick auf die Entwicklung und auf die Biografie von Mehmet werfen, ist es entscheidend, auch in diesem Fall, und erklärt, warum der junge Mann bis heute unter Panikvorstellungen leidet, aufgrund dieser falschen Verdächtigung. Also Mehmet ist heute 22 Jahre alt, er kam, wie gesagt, 2015 aus Afghanistan. Seine Eltern wurden in seinem Heimatland getötet und er war vor 6 Jahren noch Analphabet. Er konnte nicht schreiben, er konnte nicht lesen. Heute spricht er sehr, sehr gut Deutsch. Er lernt nebenbei Englisch. Sein Arbeitgeber schätzt ihn. Und er hat in Schwabach vor 6 Jahren oder fast 6 Jahren zweite Eltern gefunden. Diese Familie, dieses Ehepaar hat wirklich alles für Mehmet getan. Emotional ihn unterstützt. Die lieben ihn wie ein eigenes Kind. Die sind wahnsinnig stolz auf seine Entwicklung und haben natürlich auch wahnsinnig viel Geld in ihn investiert als Pflegesohn. Sie sind stolz auf ihn, sie sind stolz auf die intensiven Bemühungen, die er an den Tag gelegt hat, sich zu integrieren. Sie haben ihm auch damals nicht eine Sekunde misstraut, versichern sie, und man kann ihnen das glauben. Doch natürlich ist auch für diese Familie eine Welt zusammengebrochen, als diese Vorwürfe für sie zu hören wurden. Und sie sind natürlich nachts wachgelegen. Warum? Jemand wie dem Mehmet würde ja nicht nur eine Haftstrafe drohen, sondern eben auch die mögliche Abschiebung nach Afghanistan. Also die Fallhöhe von jemandem, der dem Tod von der Schippe gesprungen ist durch Flucht, der jetzt wieder von der Abschiebung bedroht ist in diesen Tagen, die ist natürlich enorm.
Ja, der Fall von Mehmet, der zeigt eine wunderbare Integrationsgeschichte, die wir uns ja eigentlich alle wünschen würden. Doch wenn die Polizei der Frau geglaubt hätte und die Justiz ihn verurteilt hätte, dann hätte das für Mehmet unter Umständen die Abschiebung in den Tod bedeutet, wenn man es mal ganz klar sagen möchte. Und in jedem Fall eine Abschiebung in eine ungewisse Zukunft und die Vernichtung der Existenz, die er sich da ja wirklich auch mühsam aufgebaut hat.
Genau, und eben das ist ihm vollkommen bewusst und aus diesem Grund ist er also bis heute fassungslos. Und er fragt sich natürlich, warum ihm das angetan worden ist, warum die das gemacht hat, was sie getrieben hat. Er ist inzwischen völlig rehabilitiert. Gegen ihn wurde ja anfangs ermittelt natürlich wegen dieses Verdachts. Das Verfahren ist wegen erwiesener Unschuld eingestellt worden. Die Sylvia A. ist verurteilt worden. Trotzdem leidet er bis heute unter Angst und unter Panikattacken. Jedenfalls, wenn wir nochmal zurückgehen, als er damals im Betrieb hört, was da gegen ihn im Raum steht und dass ihm die Kollegin vorwirft, dass er sie sexuell belästigt hat, erzählt Mehmet dies gleich seinen Pflegeeltern. Dann geht er selbst zur Polizei und erstattet sofort Anzeige wegen falscher Verdächtigung, obwohl er zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht weiß, wer die Vorwürfe erhoben hat. Er ahnt es allerdings, weil er ja weiß, wer ihm damals diese pikanten WhatsApp-Fotos geschickt hat.
Hier war natürlich auch sicherlich die Anzeigerstattung im Vorfeld unseres Mandanten wegen eben halt falscher Verdächtigung oder wegen Verleumdung gegen Unbekannt eine erhebliche Hilfestellung, weil jetzt auch objektivierbar für die Polizei erkennbar war. Da kann was nicht stimmen. Warum erstattet derjenige, der jetzt später Vergewaltiger sein soll, Anzeige, bevor überhaupt die Anzeige des potenziellen Opfers kommt? Und das hat eben halt schon mal den ersten Ansatz dafür geliefert, an Zweifel zu denken bei der Polizei. Nichtsdestotrotz, die Erfahrung der Polizeibeamtin hat hier einen erheblichen Beitrag dazu geleistet, dass es hier eben halt dann auch sehr schnell zu einer Einstellung für unseren Mandanten gekommen ist und sich das Blatt gewendet hat. Dass jetzt dann eben die Verteidigung umgeschwungen ist in eine aktive Rolle im Bereich der Strafverfolgung gegen die Anzeigerstatterin.
Ja, das Blatt hat sich gewendet, wie Rechtsanwalt Veit hier ausgeführt hat. Aber die erfahrene Kripo-Beamtin hat Sylvia damals erneut zur Vernehmung geladen. Und sie hat nach knapp 2 Stunden Aussage gemerkt, dass Sylvia sich in Widersprüchen verzettelt hat. Die Polizistin hat dann nicht nachgelassen. Und dann ist Sylvia zusammengebrochen. Und gerade bei Vergewaltigung, muss man mal sehen, ist eine falsche Verdächtigung natürlich ganz besonders perfide.
Ja, sexuelle Übergriffe, Nötigung, Missbrauch, Vergewaltigung, das sind alles widerliche Taten einfach.
Natürlich und ganz unabhängig von der Strafe, kein Verbrechen ist so geächtet. Und so hatte ich es auch jetzt gemeint, dass die falsche Verdächtigung besonders perfide ist. Denn kaum ein Verbrechen ist derart schwer widerlegbar oder auch belegbar wie eine Sexualstraftat. Wir haben ja immer die Situation, dass Aussage gegen Aussage steht. Fast nie gibt es Zeugen und nicht immer gibt es verwertbare Spuren oder auch ärztliche Befunde. Was, wenn niemand dem Mehmet geglaubt hätte?
Das ist richtig. Also strafrechtlich ist es natürlich so, dass dem Mandanten hier, wenn jetzt eben es zu einem erhärteten Verdacht gekommen wäre, dass es eben zu dieser sexuellen Belästigung und insbesondere des Versuchs der Vergewaltigung gekommen ist, wenn dieser Vorwurf durch die Polizei als plausibel und zumindest als nicht von vornherein von der Hand zu weisen gewesen wäre, wäre sicherlich, und so wurde es ja dann auch dann im Gericht nochmal bestätigt in der Verhandlung, dass sicherlich auch zu einem Untersuchungshaftbefehl geführt hätte. Weil es ist nicht selten, dass in Strafverteidigungen die besten Argumente, die gegen eine Schuld des Mandanten sprechen, erstmal als Schutzbehauptung zurückgewiesen werden. Weil natürlich die Gefahr, dass man hier eben halt als Richter eine Schutzbehauptung aufsetzt, als Ermittlungsrichter und sagt, naja, die meisten Menschen behaupten hier, sie waren es nicht. Und wenn ich jedem glauben würde, würde ich hier niemanden in Untersuchungshaft nehmen können. Und dadurch habe ich natürlich dieses Spannungsverhältnis zwischen Risiko, dass ich einen auf der freien Bahn lasse, der sich dann vielleicht dann eben halt absetzt ins Ausland und nicht mehr der Strafverfolgung zugeführt werden kann, versus der tatsächlichen Wahrheit. Vielleicht stimmt das ja, was der Angeklagte oder der Beschuldigte in diesem Fall hier sagt. Da muss man sagen, ist es natürlich ganz wichtig, dass die Polizei hier die entsprechenden Anhaltspunkte liefert. Ohne die kann das Gericht nicht entscheiden. Und wenn jetzt eben zu unserem Glück in diesem Fall die Polizei auch von Anfang an die richtigen Anhaltspunkte gebracht hat und auch hier dann eben halt für sich entschieden hat, okay, wir glauben dem Mandanten von uns. Wir glauben nicht, dass er die Vergewaltigung begangen hat. Deswegen führen wir ihm nicht dem Haftrichter vor und beantragen über die Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl. Das war ungemein wichtig natürlich für uns, weil sich immer eine Verteidigung mit einem Mandanten in der Untersuchungshaft deutlich schwieriger gestaltet. aber auch natürlich eine Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Hauptverfahren kommt, deutlich steigt.
U-Haft ist das eine, aber die Konsequenzen für Mehmet wären ja brutal geworden. Ausbildung weg, jeder hätte ihn verdächtigt als Vergewaltiger und ausländerrechtliche Probleme hätten Mehmet auch geblüht, bis hin eben zur Abschiebung.
Das ist richtig, wir haben hier die Sondersituation, dass unser Mandant ursprünglich aus Afghanistan stammte, der aufgrund des Krieges dort als Flüchtling nach Deutschland gekommen ist und auf dem Weg nach Deutschland bereits seine beiden leiblichen Eltern verloren hatte. Hier in Deutschland angekommen, wurde er durch seine Pflegeeltern aufgenommen und wurde quasi hier in Deutschland integriert und eben nach deutschen Landesgebräuchen dann eben halt auch aufgezogen. Er hat zwar seine Beziehungen zu seinem Heimatland noch, aber er ist hier eigentlich in Deutschland so weit, wie man sich das eigentlich wünscht, integriert. Er hat die deutsche Sprache gelernt, er geht einem Ausbildungsberuf nach, er ist hier mit einer Lebensgefährtin seit langem ansässig, hat einen eigenen festen Wohnsitz und ist so gesehen ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft geworden, auch durch sein ehrenamtliches Engagement in Vereinen. Hat er sich besonders hervorgetan, dass er sich hier integriert hat in Deutschland in einer Weise, wie es die wenigsten machen. Das Risiko natürlich ist aber trotzdem, er hat hierbei weiterhin noch eben halt seinen Flüchtlingsstatus. Er hat keine deutsche Staatsbürgerschaft. Das bedeutet natürlich auch, dass in Strafverfahren die Folge ist, dass er, wenn er dann verurteilt wird oder auch wenn er in Untersuchungshaft sitzt, schon eben auch ausländerrechtliche Maßnahmen ergriffen werden können. Das ist auch natürlich wieder ein eigenes Verfahren, was eben halt auch mit Rechtsmittelmöglichkeiten besteht und wo man bestimmte Mechanismen eben halt in Gang setzen kann, um ihn vor einer Abschiebung zu schützen. Aber man muss auch in Situationen wie diesen, darf man nicht verkennen, dass eben halt unser Mandant das Risiko gehabt hat, dass er dann im Falle einer rechtskräftigen Verurteilung Deutschland hätte verlassen müssen. Weil gerade eben halt ein Vorwurf in dieser Kategorie ein regelmäßiger Abschiebegrund dargestellt werden kann. Ein Bleibeinteresse hätte man versuchen können darzustellen, aber ausländerrechtlich gerade eben halt in solchen Kategorien des Vorwurfs führen regelmäßig zu extremen Maßnahmen auch natürlich. Und das ist das Problem, was unser Mandant hier hatte. Die Angst natürlich allein von diesem Mechanismus, aber auch faktisch war es ja nicht von der Hand zu weisen. Es ist jetzt keine illusorische Angst, die man hat, dass einem der Himmel auf den Kopf fällt, sondern es ist eine begründete Angst eines Menschen, der sich hier in Deutschland auch mit Mithilfe seiner Pflegeeltern hier aufgebaut hat und dessen Errungenschaften eben als seine Leistungen hier im extremsten Fall so bedroht waren, dass es hin auch bis zu Lebensängsten gegangen ist. Wie gesagt, der Tod seiner Eltern in Afghanistan war jetzt nicht durch Unfall bedingt, muss man dazu sagen, sondern es waren Gewalttaten. Und in der Konsequenz hätte dies auch unserem Mandanten sicherlich drohen können. Vom jetzigen Zeitpunkt und Standpunkt betrachtet ist es natürlich weit weg, zum Glück. Aber die Angst davor war absolut begründet zu diesem Zeitpunkt. Auch wenn man natürlich jetzt noch aus der Bequemlichkeit eines Sessels argumentieren kann, das hätte doch nicht so weit kommen müssen. Sicherlich, dafür habe ich vorhin erwähnt, gibt es Möglichkeiten der Rechtsmittel. Seine Integration hier in Deutschland ist ein wesentlicher Faktor, wo man hätte argumentieren können. Aber ich bin auch der Meinung, wenn der Staat bei so einem gravierenden Vorwurf, der dann vielleicht auch rechtskräftig zur Verurteilung gekommen wäre, eine Abschiebung durchsetzen möchte, dann kommt das auch zum Durchsetzen.
Gerade dieses Delikt Vergewaltigung ist unheimlich schwer zu ermitteln. Es steht Aussage gegen Aussage, meist gibt es keine Zeugen, darüber haben wir ja gerade schon gesprochen. Und es liegt natürlich in der Natur der Sache, dass auch Unschuldige hinter Gitter landen und Schuldige auf freiem Fuß bleiben. Wir wollen das alles nicht, niemand von uns will das, aber das ist verdammt viel verlangt, weil es einfach keine Welt des perfekten Wissens gibt. Ich zitiere in dem Zusammenhang mal den Kriminologen Christian Pfeiffer. Er forscht seit Jahrzehnten zu genau diesem Thema und er ist in einer Dunkelfeldstudie zu wirklich dramatischen Ergebnissen gekommen.
Ich denke, wir sollten jetzt vielleicht nochmal erklären, was die Dunkelfeldstudie eigentlich ist.
Ja, Dunkelfeld steht für den unerforschten Anteil eines Problemfeldes. Das Wort Dunkelziffer ist vielleicht das bekanntere Wort, also sprich die nicht bekannte Anzahl von Betroffenen. Und um eine Ahnung von diesen Zahlen zu bekommen, werden meist in Studien sehr viele Menschen anonym befragt. Der Herr Pfeiffer hat dieses Instrument als Kriminologe immer wieder genutzt und seine Forschungen zu Sicherheit und Gewalt genau damit unterlegt. Und er hat auch herausgefunden, dass nur 15% der Frauen, die Opfer einer Vergewaltigung wurden, überhaupt den Mut finden, zur Polizei zu gehen. Und nur die Hälfte der Gerichtsverfahren enden mit einer Verurteilung. Und das ist jetzt alles andere als ein Minderheitenproblem, ganz im Gegenteil. Eine Studie des Bundesfamilienministeriums sagt nämlich auch, dass in Deutschland jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von körperlicher oder sexueller Gewalt, manchmal ist es ja auch beides gleichzeitig, wird. Und ein Grund für die geringe Bereitschaft, Strafanzeige zu erstatten, liegt natürlich auch darin, dass die Ermittlungen für die Opfer, die ohnehin traumatisiert sind, wirklich sehr belastend sind.
Und umso mehr ärgern sich dann natürlich die Ermittler über falsche Verdächtigungen, weil das ja im Grunde dann ja allen schadet.
So ist es. Erstens kratzt es natürlich an der Glaubwürdigkeit der wahren Betroffenen. Und die Folge ist natürlich auch, dass die wahren Opfer noch viel mehr in die Mangel genommen werden.
Ist denn aufzuklären, wo die Beschuldigung letztendlich herkommt? Also warum Silvia das getan hat?
In der Verhandlung hat sie ja nur geweint und sie hat beteuert, dass es ihr leid tut. Warum sie das getan hat, hat sie letztlich nicht gesagt. Sie hätte mit einem Sozialpädagogen der Jugendgerichtshilfe sprechen können, das hat sie nicht getan. Die Nachfragen, die der Richter, der Staatsanwalt und die Rechtsanwälte stellten, hat sie im Grunde auch nicht beantwortet. Sie hat eigentlich nur genickt, als sie gefragt worden ist, ob sie sich vielleicht interessant machen wollte, also gegenüber ihrem Freund.
Was auch bewiesen ist, muss man klar sagen, dass die Angeklagte einen Schwarm quasi für unseren Mandanten hatte und sich ihm auch gern genähert hätte, auf romantische Art. Dass es dazu nicht gekommen ist, lag daran, dass unser Mandant sie zurückgewiesen hatte und ihr mitgeteilt hat, dass er in einer festen Beziehung ist und ihr da eben halt keine Hoffnungen machen könne. Das hat aus meiner Sicht dazu geführt, dass bei ihr ein tief verwurzeltes Ablehnungsgefühl unserem Mandanten gegenüber aufgekommen ist. Sei es eben halt, dass es nur aus dem Affekt heraus erst einmal entstanden sein mag, aber der Vorwurf und diese Vorkommnisse aus dem Jahr 2018 liegen bereits so lange zurück, dass man davon ausgehen muss, dass dieser Rachegedanke da drin irgendwann gegoren ist und dann auch lange gereift ist und sich irgendwann die Gelegenheit geboten hat, ihm eine hinzufahren, wie sie es dann ausdrücklich auch dann in der Hauptverhandlung geäußert hat. Das ist aus meiner Sicht dann etwas abzugrenzen von dem ursprünglichen Schamgedanken, den sie zunächst gesagt hatte. Die Rachengedanken sind natürlich auch aus meiner Sicht ein Beleg dafür, dass das Ganze nicht eben aus einer unüberlegten, einmaligen Reaktionshandlung, der Jurist sagt Affekt, heraus passiert ist, sondern dass da ein logischer Denkablauf dahinter stand. Und der Rachegedanke ist halt ein Gedanke, der jetzt nicht unbedingt der Naivität zugeschrieben werden kann, sondern einer Kalkulation.
Ja, apropos ihr Freund, hat der denn als Zeuge ausgesagt? Er hat ja vorher auch schon darauf gedrängt, dass sich Silvia im Betrieb an ihren Chef wendet.
Ja, der Lebensgefährte von Silvia war nur ganz kurz im Gerichtssaal. Er hat nämlich sein Recht genutzt, die Aussage zu verweigern. Er hat erklärt, dass die Silvia und er nun verlobt seien und damit müsse er ja nicht aussagen.
Ja, bei einer erschwindelten Straftat oder vielleicht besser gesagt einer falschen Verdächtigung, wie es ja eigentlich richtig heißt, da gibt es kein Pardon. Also ich kann mir als Motiv Rache vorstellen, vielleicht. Aber auch das Bedürfnis, Aufmerksamkeit oder Mitleid zu erregen. Aber so richtig einleuchten will mir die Motivation von Silvia dann doch nicht. Und ob sie ihre Tat wirklich bereut hat, das wissen wir ja auch nicht hundertprozentig. Auch wenn sie im Gerichtssaal sitzt und pausenlos weint, ist das Ärger, dass sie aufgeflogen ist oder, also wir wissen ja nicht, woran das liegt, dass sie weint. Oder schämt sie sich vielleicht sogar oder bereut sie das wirklich? Also das alles, wir können ja nicht in ihren Kopf schauen.
Unsere Aufgabe als Juristen ist es dann natürlich auch herauszufiltern, was ist dann eben halt objektiv richtig und was ist eventuell nur eben halt von dem Willen einer möglichst niedrigen Strafe geprägtes Verhalten. Die Angeklagte hat in der Hauptverhandlung tatsächlich sich nur schluchzend und weinend geäußert. Das kann natürlich unter bestimmten Gesichtspunkten eines neutralen Beobachters so gewertet werden, dass man hier eine Unschuldige vor sich sitzen hat, die eben halt mit ihrer Anklage quasi konfrontiert nicht wahrhaben kann, was der Rechtsstaat mit ihr macht. Man kann zweite Alternative, große Reue daraus interpretieren, dass man eben halt sagt, okay, man ist so mit seiner Schuld erschlagen, dass man gar nicht mehr dem anderen in die Augen schauen kann, sich nicht mehr erhobenen Hauptes durchs Leben bewegen kann. Dritte Möglichkeit ist natürlich auch die, dass man sich Möglichkeit 1 und 2 bewusst ist und sich dementsprechend verhält. Und das ist das, was ich der Angeklagten hier unterstelle. Nicht, weil ich eben halt ein sehr missgünstiger Mensch bin, sondern weil ich die Fakten eben halt aus den Akten auch kenne. Und da muss man sagen, das Verhalten passt einfach nicht zusammen. Man hat auf der einen Seite einen Menschen, der taktisch wartet, bevor er eben halt beim Betriebspsychologen Angaben macht. Der Arbeitgeber bietet unmittelbar nach Kenntnis der Vorwürfe ein Gespräch an. Sie lehnt ab. 2 Tage später sucht sie den Kontakt. Nachdem der Lebensgefährte ihr sagt, wir gehen zur Polizei, lehnt sie dies ab. 2 Tage später geht sie zur Polizei. Da lässt sich natürlich schon fragen, was macht man in diesen 2 Tagen? Die Wahrscheinlichkeit für die Außenstehenden ist natürlich, dass die darunter vermuten, aufgrund der Opferpsychologie, da ist natürlich eine Hemmschwelle da, sich mit seinem Leid an Dritte zu wenden. Da wir jetzt aber wissen, dass es hier gar keine Opfersituation der Dame gab, was hat sie dann gemacht, wenn eben halt nicht emotional die Taten verarbeitet? Sie hat ihre Einlassung vorbereitet und hat versucht, das taktisch geschickt abzustimmen. Und da spielt insbesondere der Umstand eine Rolle, dass sie Zeugen instrumentalisiert hat, die sie bereits 2018 für sich eben vorpräpariert hat. Vielleicht auch noch unbewusst. Da kann man jetzt vielleicht nicht unterstellen, dass sie einen Racheplan über mehrere Jahre schmiedet. Aber sicherlich damals im Jahr 2018, als sie sich unserem Mandanten romantisch genähert hatte, hat er sie zurückgewiesen. Und daraufhin ist sie dann von einer Freundin und deren Mutter mit dem Auto abgeholt worden und war dort unter Tränen aufgelöst. Diese beiden Personen hat sie als Zeugen benannt für ihre emotionale Aufgewühltheit als Argument für ihre Richtigkeit der Darstellung einer Vergewaltigung durch unseren Mandanten. Da muss man natürlich dann schon hinterfragen, wer sich das zurechtlegt. Kann der naiv sein? Kann der von Reue und Schuld geprägt sein im Nachhinein? Sicherlich, Reue und Schuld kann jeder auch zu einem späteren Zeitpunkt empfinden. Aber aus meiner Sicht spricht objektivierbar erstmal die Durchplant und Durchdachtheit der Angeklagten dagegen. Weil wenn ich sowas konstruiere, und man muss sagen, auch relativ geschickt konstruiere, dass so alles zurechtlege, kann ich die absolute Hilflosigkeit dann nicht verstehen. Dass dann eben halt, obwohl man eben halt auf der einen Seite ein taktisch kluger und kalkulierender Mensch ist, dann auf einmal in der Hauptverhandlung in Tränen aufgelöst ist. Sicherlich, ein Mensch kann eventuell durch psychologische Belastungen irgendwann einmal zerbrechen. Nur habe ich nicht das Gefühl, dass jemand hier die Angeklagte zerbrochen war, sondern sie hatte auch tatsächlich noch die Möglichkeit in der Hauptverhandlung auf einzelne Dinge dann wiederum sehr logisch und geordnet zu antworten. Insbesondere hatte ich sie ja auch in der Hauptverhandlung zu ihren wirtschaftlichen Verhältnissen gefragt, ob sie irgendwelche Einbußen gehabt hat dadurch. Dort konnte sie mit mir auch dann in einem Augenkontaktmoment dann eben halt Angaben machen und konnte dazu auch logische Argumente vorbringen. Das heißt, sie war nicht komplett emotionales Wrack in der Verhandlung. Das sind so Momente, aus denen man dann seine Schlussfolgerung als Jurist ziehen muss. Und für mich ergab sich daraus eben halt die Schlussfolgerung, dass man eben halt natürlich dieses Argument, das hatte später auch die Jugendgerichtshilfe als Vermutung in den Raum gestellt, sei klug und stell dich dumm. Das ist ein Ansatz, den ich so jetzt anders formulieren würde. Aber sicherlich hat die Angeklagte hier Mittel bewusst eingesetzt, um den Charakter eines Opfercharakters ausprägen zu können, angewandt hat.
Rückblickend sind einige Kreuzungen zu sehen, an denen Silvia schon die Wahl gehabt hätte, jetzt die Reißleine zu ziehen. Aber sie hat erst ihren Lebensgefährten belogen, sprich anlässlich dieser Abschürfungen, die er gesehen hat, das Begrapschen im Betrieb geschildert. Dann ist sie zur Betriebspsychologin gegangen, dann zur Polizei. Und immer hat sie ihre Geschichte noch wilder ausgeschmückt. Sie hat also ein Lügengebäude errichtet und es Stein für Stein aufgebaut. Sie hatte mehrere Möglichkeiten, an denen sie ihre Aussage noch hätte zurücknehmen können. Sie hätte Abstriche vornehmen können. Stattdessen hat sie immer noch mal eins draufgesetzt. Und dieses Vorgehen haben einige im Gerichtssaal, zum Beispiel auch die Kriminalbeamtin, höchst manipulativ genannt.
Ich habe es gerade schon gesagt, bei falscher Verdächtigung gibt es kein Pardon und von dem Kavaliersdelikt sprechen wir auf gar keinen Fall. Das Strafgesetzbuch, also die falsche Verdächtigung, ist in Paragraph 164 geregelt. Sieht da Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren vor. Und ich lese jetzt mal den Gesetzestext vor. Wer einen anderen bei einer Behörde oder einem zur Entgegennahme von Anzeigen zuständigen Amtsträger oder militärischen Vorgesetzten oder öffentlich wider besseres Wissen einer rechtswidrigen Tat oder der Verletzung einer Dienstpflicht in der Absicht verdächtigt, ein behördliches Verfahren oder andere behördliche Maßnahmen gegen ihn herbeizuführen oder fortdauern zu lassen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
Puh. Ja, dieser Paragraph 164, der war entscheidend, das ist völlig richtig. Du hast gesagt, Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren, auch völlig richtig, aber Silvia ist zum Zeitpunkt der Tat 19 Jahre. Und so stellte sich die Frage, ob sie nach Erwachsenenstrafrecht oder noch nach Jugendrecht verurteilt wird. Denn man denkt jetzt gemeinhin, Jugendrecht endet mit 18, ist aber nicht so. 18- bis 21-Jährige gelten als Heranwachsende. Und da obliegt es der einzelnen Würdigung des einzelnen Angeklagten, ob er nach Jugendstrafrecht oder nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt wird. Und aus dem Grund sitzt dann für die Jugendgerichtshilfe immer ein Sozialpädagoge im Saal. Hier saß auch für die Jugendgerichtshilfe ein Sozialpädagoge der Stadt Schwabach im Saal, ein sehr erfahrener Sozialpädagoge, der seit vielen Jahren in diesem Beruf tätig ist und früher auch schon mal ein Jugendzentrum geleitet hatte. Und er schildert im Gerichtssaal, dass er in letzter Zeit sogar mehrfach mit erfundenen sexuellen Übergriffen zu tun hatte. Auch er hat manipulative Tendenzen von Silvia angedeutet, aber er hat auch gesehen, wie unreif die junge Frau noch immer ist. Und am Ende kam es dann eben zur Anwendung von Jugendstrafrecht.
Der Punkt, warum ich Jugendstrafrecht nicht für anwendbar erachtet habe, das ist ja immer die Unterscheidung. Bei Heranwachsenden muss geprüft werden, ob hier eine bereits erwachsene Verhaltensweise, eine Adoleszenz eingetreten ist, die eben für Erwachsenenstrafrecht spricht, und Reifeverzögerungen müssten geprüft werden, ob die eben halt vorliegen, dass es zu einer Anwendung von Jugendstrafrecht kommt. Diese Reifeverzögerungen wurden durch Staatsanwaltschaft, Gericht und auch Jugendgerichtshilfe insbesondere in eben halt der Kurzartigkeit der Denkweise der Angeklagten gesehen. Ich bin der Meinung, aufgrund eben der vorgenannten auch schon angesprochenen Aspekte, dass die Angeklagte genau eben halt um ihre Situation gewusst hat und eben auch gerade diese Vorstellungen bedient hat. Die Reifeverzögerung in einer Form auszuleben, dass man eben im Gerichtssaal eine Rolle spielt, dass man eben vorgibt, ein kleines, verschüchtertes Wesen zu sein, das eben halt mit der Situation so überfordert ist, dass man keinem mehr in die Augen schauen kann, man weint nur noch und kann auf gar nichts geradeaus antworten. Da fehlt mir der Glaube tatsächlich deswegen daran, weil man eben halt viele Aspekte einer sehr durchdachten, kalkulierten Racheplanung sehen konnte, die sie auch ausgedrückt hat. Zum einen eben, dass sie gesagt hat, sie wollte unserem Mandanten eine hinfahren. Das ist noch sehr dezent ausgedrückt. Aber insbesondere auch natürlich durch diese Zäsuren, die sie genutzt hat, ihre Geschichte nochmal anzupassen, eben nicht die Reißleine zu ziehen, immer noch taktisch, wie baue ich das jetzt anders auf? Wie kriege ich die Zeugen damit ein? Da kann ich denen was sagen über die Vergangenheit, da habe ich geweint, die wussten aber nicht warum, die instrumentalisiere ich jetzt für meine Zwecke. Das ist alles eine Denkweise, die über einen Affekt hinausgehen, weil gerade eben halt dieses Kurzschlusshandeln dem Jugendlichen eigentlich gleichsteht. Dass man hier insbesondere auch natürlich die Denkweise hat, man überblickt die Konsequenzen nicht und auch das Handeln, sein eigenes Handeln wird nicht weit überdacht. Das haben wir hier überhaupt nicht. Die Angeklagte hat hier sehr deutlich gezeigt, dass sie eben halt sehr wohl zurückblicken kann in die Vergangenheit und auch in die Zukunft blicken kann, um daraus eben halt eine Geschichte zu spinnen, die eben halt auch sehr, sehr belastend für unseren Mandanten geworden ist. Und das eben halt insbesondere auch mit der Überlegung, wem erzähle ich was. Und nicht zu Unrecht hat auch die ermittelnde Beamtin sie halt als manipulativen Charakter dargestellt. den ich so auch unterstreichen kann. Also aus meiner Sicht ist die Überzeugung bei mir nicht gewesen, dass hier ein reifeverzögerter Jugendlicher sitzt, sondern wir hier einen Menschen haben, der genau weiß, wie er die Vorstellungen an ein kleines Opferwesen darstellen und bedienen kann.
Und so kommt es dann auch zu einem milderen Urteil, ganz passend zum Jugendstrafrecht, nämlich musste sie 2000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung bezahlen und sie musste ein Wochenende in einer Arrestanstalt verbringen, also sie hat Freizeitarrest bekommen.
Genau. Klingt jetzt milde, ist es auch, aber man muss natürlich auch sehen, der größte Schaden ist ja in der Firma entstanden. Der Vorwurf war im Raum und klar haben den Vorwurf jetzt nicht alle Mitarbeiter bekommen, aber Gerüchte, Küche und Flurfunk kennt ja jeder in seiner Firma. Und die Silvia hat tatsächlich zumindest bis zur Verhandlung nichts unternommen, um diese falschen Vorwürfe zurückzunehmen. Sie hätte ja in der Firma zumindest mal sagen können, die Vorwürfe, die sie gegen den Kollegen erhoben hat, sind nicht zutreffend. Hat sie aber nicht gemacht. Im Jugendstrafrecht und der Kerngedanke vom Jugendstrafrecht ist ja nicht Strafe, sondern Erziehung, hätte man sich schon gewünscht, dass das Gericht der Angeklagten Silvia so eine Art Weisung erteilt, nämlich ihr aufzuerlegen, in der Firma Klartext zu sprechen, finde ich. Also den Mehmet auch wieder reinzuwaschen. Die Jugendrichter haben einen ziemlich großen Instrumentenkoffer, nenne ich es mal, im Gegensatz zu erwachsenen Strafrichtern. Die können also allerhand anordnen. Die können Facebook-Verbot erteilen und die können Jugendlichen verbieten, wenn eine Straftat meinetwegen im Hauptbahnhof passiert ist, den Hauptbahnhof nicht mehr zu betreten. Also die sind da recht frei in ihrer Gestaltung. Und so betrachtet hätte ich mir wirklich gewünscht, es hätte die Weisung gegeben, dass er in der Firma Klartext redet.
Ja, auch wenn das wahrscheinlich sehr schwierig war, als der Stein erstmal ins Rollen gekommen ist, hätte sie einfach nur zugeben müssen, dass sie gelogen hat.
Der Punkt ist sicherlich der, wenn jemand eine Weisung vom Gericht erhält, dann muss er die erfüllen. Das ist im Jugendstrafrecht tatsächlich dieser Instrumentenkasten sehr breit gefächert, dass man hier eben halt nicht wie im Erwachsenenstrafrecht dann eben halt nur eben halt Strafe kennt, sondern auch den Erziehungsgedanken im Vordergrund hat und man eben halt dem jungen Menschen die Möglichkeit geben möchte, sein Leben eben halt durch bestimmte Lektionen besser zu verstehen. Und dafür sind die Weisungen insbesondere auch da. Damit kann man auch eine gewisse Genugtuung manchmal natürlich oder eine Wiederherstellung von Schäden aufgeben. Hier ist natürlich die besondere Schwierigkeit im Falle der falschen Verdächtigung und der Verleumdung. Ist es sehr wichtig, genau darauf zu achten, wie man das reguliert. Der Verteidiger hat in der Hauptverhandlung etwas lapidar gesagt, naja, sie hätte ja sich schlecht mit einem Rundmail schreiben an alle Mitarbeiter, die es vielleicht mitbekommen haben, also an alle pauschal schreiben können, was vorgefallen ist und dass das alles nicht stimmt. In der Tat, das hätte wohl mehr Schaden verursacht, als dass es dann eben halt geholfen hätte. Man hätte aber auch selbstverständlich daran denken können, explizit genau die Mitarbeiter, die sich auch aus der Akte heraus ergeben, die auch explizit von der Angeklagten und ihrem Lebensgefährten benannt worden sind und damit hineingezogen worden sind, alle konkret im Einzelfall zu kontaktieren. Ich bin natürlich auch der Auffassung, das wäre in einer Verteidigungsverhaltensweise der Angeklagten im Vorfeld zu leisten gewesen. Das jetzt im Rahmen einer Weisung zu erteilen, die vielleicht dann ohne den Beistand eines Rechtsanwaltes erfolgt, finde ich gefährlich. Insbesondere gerade, weil es sich halt um einen Vorwurf handelt, der eben halt dazu geeignet ist, extreme soziale Auswirkungen auf den Angeklagten einer Vergewaltigung zu haben. Da jetzt von einem Anzeigerstatter, der eine falsche Verdächtigung ausgesprochen hat, das alles retour zu machen, ist extrem komplex, weil gerade eben halt auch dadurch ein noch größerer Schaden angerichtet werden kann. Die Verhaltensweise der Angeklagten hat auch gezeigt, aus meiner Sicht, dass sie mit Kalkül vorgeht. Sie könnte das vielleicht sogar leisten, aber sie könnte sich auch an die Weisung halten und gezielt aber trotzdem mehr Schaden verursachen, dadurch, dass sie eben halt nur eine Hälfte der Wahrheit darstellt und die wesentlichen Aspekte vermeidet auszudrücken. Wir haben für unseren Mandanten zum Glück einen Freispruch erster Klasse bekommen im Ermittlungsverfahren. Das heißt, es wurde ausdrücklich, was nicht unbedingt zwingend typisch ist, hineingeschrieben, er ist wegen erwiesener Unschuld, ist das Verfahren einzustellen gewesen.
Und das hat die Staatsanwaltschaft natürlich auch aus dem Bewusstsein herausgemacht, dass immer etwas hängen bleibt. immer ein Makel zurückbleiben kann. Wir wollten mit dieser Folge zeigen, dass es erfundene Straftaten gibt, sei es ein fingierter Überfall oder Diebstahl, um eine Versicherung zu betrügen, oder eben wie hier der Vergewaltigungsvorwurf, weil man sich selber wichtig machen will oder interessant machen will. Was wir ausdrücklich nicht sagen wollen, dass besonders viele Frauen sexuelle Übergriffe erfinden. An dieser Stelle möchte ich gern nochmal an die Studie des Kriminologen Pfeiffer erinnern. Die überwiegende Anzahl der Frauen, die Opfer von Missbrauch und Vergewaltigung werden, bringen eben nicht den Mut auf, zur Polizei zu gehen.
Tja, die Wirklichkeit ist eben kompliziert.
Genau.
Ich danke dir ganz herzlich, dass du den Fall mitgebracht hast. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.